Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Powerbrains. Mein Name ist Daniel Herzog und das ist der Podcast, der unglaubliches Wissen mit noch unglaublicheren Menschen verbindet. Denn hier stellen sich großartige Sportler und Sportlerinnen unseren Quizfragen rund um Sporternährung und ihr könnt natürlich wie immer mit challengen. Ja, Ablauf der Show ist wie immer. Ja. Wir machen ein kurzes Warm-up, lernen unseren Gast erstmal ein bisschen kennen. Dann gehen wir rein ins Workout, dann wird es anstrengend. Ja. Das besteht aus drei Quiz-Elementen. Es gibt den Start, die Halbzeit und die Zielgerade, jeweils zwei Runden. Und im Cooldown, da schauen wir dann, wie viele Punkte sind es dann am Ende wirklich geworden. Und natürlich, wie hoch ist der Powerbar-Gutschein und wie viel kommen denn in den Powerbar-Spendentopf. So, und damit kommen wir auch direkt zu unserem heutigen Gast. Er gehört mit über 100 Profisiegen zu den erfolgreichsten deutschen Radprofis aller Zeiten. Er hat insgesamt 14 Etappen bei den großen Rundfahrten, also Tour de France, Giro d'Italia und der Vuelta in Spanien gewonnen. Und er hat das unglaubliche Kunststück fertiggebracht, als Sprinter bei der Tour de France ins Bergtrikot zu fahren. Herzlich willkommen bei Powerbrains, Marcel Wüst.
Ja, hi, schön, dass ich heute mit euch hier sein darf.
Ja, ich freue mich vor allem, Marcel, weil als ich gehört habe, dass du hierher kommst, war der Tag eigentlich schon gerettet, weil uns verbindet eine große Leidenschaft, eine große Liebe und das ist die Liebe zu Köln. Ja? Du bist da aufgewachsen, bist da geboren und ich habe da studiert.
Ja, ja, das ist. Ich war natürlich ein paar Jährchen länger da, aber es stimmt schon, wenn man Köln atmet und der Stadt und den Menschen den Raum gibt, ich glaube, dann kommt man nach Köln und wenn man geht, ist man nie mehr wieder derselbe.
Ich war 6 Jahre in Köln. Ich habe aus dieser Zeit diesen einen Satz mitgenommen. Er hätte noch immer Jutje Jange.
Ja, ja, genau. Es wird es, es könnte, wie es könnte. Ja. Hätten wir mal Jutje Jange. Die ersten drei
Kölsche
Artikel.
Grundgesetz, genau.
Die ersten drei Artikel.
Hast du ein Lieblings-Kölsches Grundgesetz?
Ja, es hätten wir mal Jutje Jange, weil das den kölschen Optimismus und auch die Akzeptanz für mal negative Dinge auch stärkt. Und es gibt halt Sachen, die muss man, wenn sie irreversibel sind, akzeptieren, damit am besten klarkommen und dann im Leben weiter nach vorne schauen. Ich glaube, das kriegen viele Kölner. Ich gehöre auch dazu, auch schon vom Elternhaus in die Wiege gelegt. Und dann lebt sich einfach ein bisschen leichter. Die Sachen nicht zu ernst nehmen und ehe man zu viel denkt, einfach mal anfangen zu machen. Weil wenn man merkt, dass man was falsch gemacht hat, dann hat man aus dem Fehler wenigstens gelernt. Die Leute, die nichts machen, die lernen auch nichts.
Das wäre jetzt eigentlich schon ein perfektes Schlusswort für so einen Podcast. Wir sind erst am Anfang, Marcel. Aber ich merke schon, wir sind auf einer Wellenlänge. Trotzdem, wir lernen uns langsam mal noch ein bisschen besser kennen. Gehen ins Warm-up. Warm-up. Marcel, ich habe in einem Interview den Satz von dir gelesen, Sprinter sind die wahren Helden. Warum?
Weil die Sprinter natürlich ein deutlich höheres Risiko haben. Also wer mal Tour de France geschaut hat und dann die Bilder im Heli, so auf diesen Haufen vorne, die ersten 15, 20 Fahrer, da geht's schon verdammt eng zu. Und meistens ist es ja auch so, auf den großen Rundfahrten, die Anfangsetappen sind meistens so ein bisschen was für die Sprinter. Das heißt, du musst die ersten 4, 5, 7 Tage jeden Tag voll da sein, also mental wie physisch. Und ich sage jetzt mal übertrieben, und die Gesamtwertungsspezialisten, die ruhen sich dann an den Hinterrädern ihrer Teamkollegen aus und warten auf die Berge. So, das heißt, nach einer Woche sind die Sprinter schon physisch und mental ziemlich angeschlagen und müssen dann etwas machen, für das sie genetisch ja gar nicht gemacht sind, nämlich Berge hochfahren. Das heißt, Sprinter haben eine schwere Muskulatur, mehr Fast-Twitch-Muskeln als die Roten. Und naja, dann finde ich, ist eigentlich jeder, der so eine Bergetappe schafft, dann auch im Zeitlimit, es schafft nicht immer jeder, ich habe es auch teilweise mal nicht geschafft, das sind dann wirkliche Helden. Vor allen Dingen eine Bergetappe, der Sieger fährt dann 6,5 Stunden. Mhm. Ja, die Sprinter im Gruppetto 7 Stunden 10, aber ist ja nicht, dass sie spazieren fahren würden, sondern die fahren nochmal eine Dreiviertelstunde, also eine Fußballhalbzeit länger. Ist schon eine Sache, die mich auch sehr umgetrieben hat, da auch mal die Zeitlimits dann gut auszurechnen. Also man muss da mit dem Körper, aber auch sehr mit dem Geist dabei sein bei der Sache. Und ja, wahre Helden, ich war ein Sprinter, ich bin ein Held.
Ja, absolut. Und ich habe es in der Vorstellung ja schon gesagt, das ist ja eigentlich dann noch viel krasser mit dem, was du gerade gesagt hast. Du bist tatsächlich als Sprinter ins Bergtrikot gefahren. Wie geht das denn?
Ja, das geht natürlich, also man sagt ja so schön, ne? Der Kölsche, der ist ja erstmal schlau. Also man schaut dann natürlich, was geht. Häufig war bei der Tour de France die erste Etappe keine Etappe, sondern ein Prolog. Mhm. Ein Prolog ist ein kurzes Zeitfahren, so zwischen 3 und 6 Kilometern, also eine ziemlich kurze Distanz, wo auch ein Sprinter im Vergleich zu den Zeitfahrspezialisten auf Schlagdistanz bleiben konnte. Das heißt, du verlierst dann vielleicht 12 Sekunden, vielleicht 15. Mhm. Aber auf den nächsten Etappen gibt es dann Zeitgutschriften. Und dann kannst du als Sprinter auch ins gelbe Trikot fahren. Jetzt war bei der Tour 2000, die startete damals in Futuroskop. ein Zeitfahren von 15 Kilometern. So, und dann hast du so Zeitfahrspezialisten, Lance Armstrong, Ulrich und wie sie alle hießen. Und dann weißt du eigentlich als Sprinter, du hast auf jeden Fall schon mal eine Minute auf dem Sack. Mit gelbem Trikot gibt's nichts. Egal, auch wenn du die ersten drei Etappen alle gewinnen würdest. Na, dann gab es aber eine Bergwertung, weil der Sponsor, der das Bergtrikot stellt, der will natürlich, dass das auf allen Etappen getragen wird. Und dann gab es halt einen Berg, der war 900 Meter lang, 950, die Côte de Joniclan, 3,7%. Und das habe ich gesehen und dann denkt man sich, okay, da gibt es ja eine Zeitnahme und wer da am schnellsten hochfährt, der hat's Trikot. Und dann habe ich wirklich vor diesem ersten Zeitfahren, da bin ich, glaube ich, 30 oder 40 Mal nur diese 950 Meter hoch und wieder runtergefahren, habe mir das genau eingeprägt, habe die Kurven mir angeschaut, wie schnell kann man da durchfahren. Und naja, dann bin ich einen der längsten Sprints meiner Karriere gefahren, 1 Minute 19. Also deutlich über 40er Schnitt da hoch.
Was nicht viel klingt, aber was natürlich das ist ja, im 40er Schnitt berghoch vieles.
Ja, so 1,19 ist nicht schnell. Also wer mal 400 Meter auf einer Tachtanbahn einfach volle Kanne losrennen und dann die ganze Runde, spätestens in der Eingangs der zweiten Kurve, da tut's richtig weh. Und das war bei mir auch so. Aber ich hatte die schnellste Zeit. Es gab auch andere Fahrer, die das versucht hatten. Es gab nur einen, der es auch mit dem normalen Rad gemacht hat. Weil ihr kennt ja alle so Zeitfahrräder mit Aero-Lenker. Man liegt da super aerodynamisch drauf. Nur damit kannst du nicht sprinten. Ich also Mechaniker, pass auf, ich fahre mit dem normalen Rad. Oben auf diesem Berg nach 4 Kilometern wechsle ich dann für die restlichen 11 Kilometer. Und ich habe nicht nur das Bergtrikot bekommen, sondern auch einen ganz speziellen Kommentar von einem Eurosport-Kommentator, nämlich Toni Rominger, der auch Radprofi war. David Miller hat damals gewonnen. Also der kriegt das gelbe Trikot, der kriegt dann das grüne, weil die meisten Punkte, das weiße hat er auch gekriegt. Ja, und dann kriegte ich das Bergtrikot. Dann ging diese Tür auf, ich kam da raus und der Eurosport-Kommentar war dann so, das Bergtrikot, ja, der Marcel, ja, das muss ein Irrtum sein. Und, also man kann da auch die Leute überraschen und das Gute ist halt dann, erste Etappe kein Berg, also auf der zweiten Etappe dann kein Berg, auf der dritten keiner, vierte war es Mannschaftszeitfahren, also ich hatte 4 Tage das Bergtrikot und bin als deutscher Rekordhalter im letzten Jahr dann abgelöst worden von Simon Geschke, der eine grandiose Tour gefahren ist, dem ich das so gegönnt hätte, dieses Bergtrikot nach Paris zu holen, aber er ist dann halt Zweiter in dieser Sonderwertung geworden, aber es ist schon... Ja, ist schon was ganz Spezielles. Und der Sohn meines großen Konkurrenten damals, nämlich der Rick Zabel, Sohn von Erik, der hat das Gleiche beim Giro d'Italia gemacht. Und dann gab es dann viele Kommentare auf seinem Insta-Konto, ah, hast du den Wüst gemacht?
Ist auch schön, wenn man sowas hat, so eine Rede, ja, der hat den Wüst gemacht hier. Der.
Genau, es gibt wieder Gingersalto oder die Katschow-Grätsche und dann ist das halt der Wüstberg-Sprint ins Bergtrikot.
Ja, das sind die schönen Seiten dieses Sports. Du hast auch die weniger schönen Seiten erlebt. 11. August 2000, ich glaube, der verhängnisvollste Tag.
Ja und nein, natürlich. Es war der Tag meines Karriereendes. Also ich wäre in der Nacht vom 11. auf den 12. dann auch fast verstorben. Ich bin bei einem kleineren Rennen in Frankreich an den Start gegangen. Bin dann bei einem Zwischensprint mit einem französischen Fahrer, sind wir irgendwie kollidiert. Also das ist absoluter Filmriss. Und ich bin dann vermutlich mit der rechten Gesichtshälfte auf die eisernen Füße der Absperrgitter gefallen. Und dann ist halt auf der rechten Seite so alles kaputt gegangen, was kaputt gehen konnte. Also Jochbeinbruch, Siebbeinbruch, Augenhöhle getrümmert, Schädelbasisfraktur, das Auge war aufgeplatzt und hing aus dem Kopf raus, ganz viel Blut.
Dafür siehst du jetzt übrigens sehr gut aus an der Stelle.
Ja, vielen Dank. Deshalb die Kameras, oder was?
Genau.
Und das ist halt dann so ein Ding, dann musst du dich erstmal wieder zurück ins Leben, also jetzt nicht ins Berufsfahrerleben krabbeln, sondern allein nur ins normale Leben. Und als ich dann halt nach einer ersten Notoperation in der Nacht, dann 5 Tage später nach Köln geflogen wurde, dann erst die große Schädelbasis-OP, dann eine OP am Auge. Also ich lag da wirklich lange im Krankenhaus. Aber es war dann halt auch irgendwie noch so ein Hoffnungsschimmer, weil man dann gesagt hat, ja, da müssen wir mal gucken mit dem Auge. Weil eins war ganz klar, als Radprofi mit einem Auge, da gab es mal welche. Michael Anderson hieß der war Vize-Weltmeister im Zeitfahren. Der ist mal alleine unterwegs mit einem Auge. Der ist häufiger gestürzt als andere. Aber ganz ehrlich, als Sprinter, da sind 2 Augen ja schon zu wenig. Mhm. Und dann mit einem Auge dieses Risiko auf mich zu nehmen, dann, weil ich den Konkurrenten nicht sehe, nochmal zu stürzen. Oder eben auch diesen ganzen Lifestyle, diese Opfer, die du bringen musst, das harte Training, um dann eben nicht mehr Champions League zu fahren, nämlich um Tour de France Etappen zu sprinten, sondern vielleicht dritte Liga beim Circuit de la Sarthe oder à travers le Morbihan bei kleinen Rennen in Frankreich nochmal irgendwie zu gewinnen. Das kam dann auch nicht wirklich in Frage. Und dann war Anfang 2001 dann auch klar, nach einem Besuch in der Augenklinik in Barcelona, Klinika Barraquer, also auch, die hat auch Weltruf, da hat er nur gesagt, Señor Wust, no puedo hacer nada para usted. Also ich kann nichts für Sie tun. Ja. Und dann war das für mich irgendwie klar. Das war, ja, da wurden ein paar Tränchen verdrückt, aber dann setze ich hin und sag so, was machen wir denn jetzt? Und dann öffneten sich Türen, weil die eine Tür ging halt zu. Und wenn die eine zu ist, dann gehen meistens im Leben weitere Türen auf. Und deshalb sollte man, ja, auch da wieder Joti Jan. Ja. Bin dann als ARD-Experte eingestiegen, habe dann mich natürlich auch so in die Richtung entwickelt, Coaching mit auch Vorträgen, Business-Vorträge, weil was gibt es Schlimmeres, als auf dem Höhepunkt der Karriere die Karriere zu beenden? Und da habe ich immer gesagt, ja, vor dem Höhepunkt der Karriere die Karriere beenden zu müssen. Also war es wieder gut, dass es erst am 11. August war und nicht am 17. Mai. Mhm. Und deshalb sehe ich da so ein rheinischer Fatalismus, sagt man da, glaube ich, zu, der auch häufig ein Realismus ist. Ich glaube, man sollte einfach die Dinge, wie sie sind, akzeptieren und dann das Beste draus machen. Und mit machen meine ich wirklich machen und nicht quatschen, was man machen sollte, könnte, müsste, sondern einfach mal anpacken und machen.
Ja. Das machen wir jetzt auch. Kann ich dir versprechen. Ja, mach das. Wir quatschen ja schon wieder viel zu lange. Ja, wir sind ja hier zum Arbeiten. Ja, ich würde sagen, wir gehen an den Start, so wie sich das gehört für ein Rennen.
Start.
Und das ist sehr simpel, was wir jetzt tun. Und zwar werde ich eine Behauptung aufstellen. Und du musst einfach nur sagen, ist diese Behauptung wahr oder falsch? Wenn du richtig liegst, gibt es 2 Punkte dafür. Wenn du nicht richtig liegst, überraschend, gar 0. Keinen. wir fangen an mit, es ist ja ein Sporternährungsquiz, wir fangen an mit Kohlenhydraten. Ich gebe dir einen Kontext. Ausdauer- und KraftsportlerInnen haben unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf die Energiezufuhr. Das wirst du wissen. Meine Behauptung ist, Kraftsportler und Sportlerinnen benötigen mehr Kohlenhydrate als Ausdauersportler und Sportlerinnen. Ist diese Behauptung wahr oder falsch?
Die ist falsch.
Da bist du auch so ganz sicher, ne?
Ja, man braucht natürlich für Kraftsport dann häufig auch einen Kalorienüberschuss, also dieses, ne, diese Gaining-Phase bei den Muskelsportlern. Aber grundsätzlich, wenn man Ausdauersport auch gerade im intensiven Bereich macht, dann braucht man verdammt viel Kohlenhydrate.
Ich glaube, ich versuche dich auch gar nicht weiter zu verunsichern, denn das ist natürlich absolut richtig. Denn diese Behauptung ist falsch.
Boom! 2 Punkte.
Dann kann ich hier nämlich, hier, pass auf, Frage 1, schreibe ich mir wieder auf, kriegst du schon mal 2 Punkte. Das ist ein guter Start. Ja, hast natürlich völlig recht, im Ausdauersport sind gerade diese Kohlenhydratspeicher die limitierenden Leistungsfaktoren. Ja, also das hast du eigentlich genau richtig erklärt. Bei der Tour de France ist man über 3 Wochen knapp 3.500 Kilometer unterwegs.
Das ist total richtig.
Das ist, wie viele Nudeln, Kartoffeln, Reis oder irgendwas anderes an Kohlenhydraten isst man bei sowas?
Bei der Tour, ja. Eigentlich fängst du morgens an, ja, mit Kohlenhydraten. Also ich habe, mein normales Frühstück sah dann aus. Etappenstart war meistens so gegen 12, 12.30 Uhr. Das heißt, du 3 Stunden vorher frühstückst du. In Frankreich war das in den früheren Jahren häufig schwierig, da schöne al dente Nudeln zu kriegen. Aber das Erste, was ich dann wirklich gegessen habe, waren Teller Nudeln, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Käse drauf, Pfeffer, Salz und habe mit Nudeln angefangen und danach darauf normal gefrühstückt. Also dann gab es mal ein Stück Baguette mit Marmelade oder halt auch mal ein Nutella-Brot. Wir hatten auch immer so Riesenschalen Birchermüsli mit frischem Obst auf dem Tisch stehen. Also man isst natürlich heutzutage im Profisport deutlich bewusster.
Ich wollte gerade sagen, also wenn das heute irgendein Ernährungsexperte hört, was ihr da früher gemacht habt, der schlägt ja die Hände über den Kopf zusammen.
Ja, ja, soll er, aber schnell gefahren sind wir ja trotzdem.
Nein, aber so Sporternährung, das war nicht wirklich Thema, oder? Während deiner aktiven Karriere? Nee,
also Ernährung schon, aber eben nicht spezifische Sporternährung. Also natürlich gab es so die ersten Produkte, also das erste Produkt, womit ich sporternährungstechnisch in Berührung gekommen bin. Es gab mal damals in den Zeiten der Nationalmannschaft noch, klar, da gab es von Wander, hießen die, glaube ich, so Energiebarren. Mhm. Die schmeckten auch ganz okay. Und dann 1991 in den USA ist erstmal Powerbar gegessen. Und da habe ich dann wirklich von einem Ami, da waren wir in der Spitzengruppe und ich hatte irgendwie zu wenig mit und er war heiß und habe ich gesagt, hey, you got something to eat? Und dann gab der mir dieses Ding, Powerbar, habe ich dann so aufgemacht, das war Malt Nut, weiß ich noch, damals gab es 3 Geschmäcker. Und da habe ich dieses Ding dann gegessen, weil halt in der Hitze war auch ziemlich zäh und nur ich habe halt gemerkt, boah, das Ding, das wirkt ja richtig. Und da fing eigentlich meine Powerbar-Historie an. Also ich bin ja jetzt Powerbar-Athlet, also jetzt bin ich ja Ex-Athlet und nur noch ein bisschen sportlich. Seit Ende 91, Anfang 92 fing das alles an. Also es ist schon auch diese Entwicklung in der Produktpalette und auch in der Forschung, wie setzt man das zusammen, damit man viel von der Energie auch schnell zur Verfügung hat. Also das ist auch schon echt ein spannendes Thema. Also für mich jetzt heute nicht mehr so wichtig, aber eben noch genauso spannend.
Ja. Und genau deshalb machen wir auch diesen Podcast, ja, um den Leuten da ein bisschen mehr Wissen an die Hand zu geben. Frage Nummer 2, es geht um Vitamine. Ja? Ich gebe dir wieder einen Kontext. Also, Vitamin D hat viele Aufgaben in unserem Körper. Es führt beispielsweise dazu, dass Kalzium in die Knochen eingelagert werden kann und es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr. Ich behaupte jetzt aber, Vitamin D ist gar kein Vitamin, sondern ein Hormon. So, ist der völlig jeck, der Typ?
Ist der völlig jeck? Also ich denke, da Vitamin D im Körper selbst produziert wird, vor allen Dingen auch durch Licht, Sonneneinstrahlung, ich würde mal sagen, es heißt Vitamin D, aber ich glaube, es ist ein Hormon, weil ich glaube, ein Körper kann keine Vitamine produzieren.
Was soll ich denn dazu noch sagen? Ich kann dich ja nicht mal verunsichern, weil du erklärst es ja dann direkt auch noch richtig.
Ja, dann musst du nicht so viel quatschen.
Es ist schon wieder richtig. Ja?
Boom! 2 Punkte.
Wen haben wir denn hier eingeladen? Der weiß ja alles. Ja? Das ist viel zu einfach für dich. Ja? 4 Punkte nach 2 Fragen. Das muss ich mal gucken, wer das vor dir auch schon geschafft hat. Du hast es genau richtig erklärt. Also es ist ein körpereigenes Ding und deshalb ist es eher ein Hormon quasi, anstatt ein Vitamin.
Wobei man es ja auch substituieren kann im Winter, wenn man halt lange in Köln wäre, wo es jetzt auch ewig grau und geschifft hat. Es gibt auch Präparate, da kann man das einnehmen. Aber ich glaube grundsätzlich so Sonne und ein bisschen was für die Immunabwehr, das tut man am besten im Freien. Himmel.
Ich wollte gerade sagen, oder nicht. Man macht es wie du und zieht nach Mallorca. Ja, das kann man auch machen. Casa Ciclista. Mhm. Richtig ausgesprochen?
Perfetto.
Perfetto, sí. Was ist das? Also, ich kann bei dir Urlaub machen und mit dir Fahrrad fahren.
Genau. Das ist sehr gut. Auch für dich 2 Punkte. Warte, ich hole gerade mein Zettel.
Okay, ich schreibe mir die mal auf.
Nee, also die Casa Ciclista, das ist das ist mein Business. Also Casa Ciclista ist, Casa kennt jeder, Ciclista ist der Radsportler auf Spanisch. Und ich habe direkt nach meiner Karriere ja dann auch, wenn ich das so in Anführungsstrichen sagen, eine ARD-Karriere hingelegt als Radsportexperte. Das war, wie man in Köln sagt, ein super Jahrzig. Sehr viel mitbekommen, sehr viele Erfahrungen gemacht, tolle Menschen kennengelernt. Aber dann gab es ja auch irgendwann einen Moment, da sind die Kollegen aufgrund gewisser Machenschaften der Uni Freiburg. Also wie gesagt, dieser ganze Dopingsumpf, sind die Kollegen ja ausgestiegen aus der ARD und dann brauchte man eben auch keinen Radsportexperten mehr. Nur da ich ja in der damaligen Zeit, wo man ordentlich ganz gut verdient hat, aber nach so einer Karriere eben noch nicht ausgesorgt hatte, musste ich halt gucken, wo holst du denn die Schäfchen rein? Mhm. Und dann war halt auch die Möglichkeit gegeben, ich habe für Menschen dann Radurlaube, also spezielle Radcamps auf Mallorca organisiert, tolle Hotels, habe die Miesräder gemacht, habe dann so ein bisschen kalkuliert und hatte dann nach einer Woche das, was ich verdient hatte, für mich auf der Seite. Und am letzten Tag haben wir gesagt, was könnte ich denn noch besser machen? Was würde euch denn noch besser gefallen? Dann sagte einer, ja hör mal, dann kauf dir doch eine Finca, dann kommen wir alle zu dir auf die Finca. Und dann musst du dem Hotel kein Geld mehr geben. Und da ich sage, klar, ich bin auch Krösus, gehst mal eben und kaufst mal eben eine Finca. Aber da war die Idee geboren. Und dann habe ich das im Freundeskreis erzählt. Dann gab es auch jemanden, der viel Zeit hatte, der hat dann so ein bisschen recherchiert und hat gesagt, hey, ich habe ein Haus gefunden in Calamurada. Mhm. Wo jetzt die Casa steht. Und das war genau dieses Haus. 6 Zimmer, 6 Bäder, aber bezahlbar, weil es auch ziemlich runtergerockt war. Also danach nochmal 100.000 in die Hand genommen und 1.000 Stunden Arbeit mit Family und Friends. Aber dann habe ich mir die Casa als Job quasi gekauft. Also ich würde ja nie ein Haus kaufen auf Mallorca, um jetzt da zu sagen, ich habe ein Haus auf Mallorca, guck mal, ich bin der Schicki und das ist der Mickey. Sondern es ist echt ein Job. Und das Schöne an diesem Job ist, ich habe nie das Gefühl, dass ich Lebenszeit für Geld verkaufe. Ja. Sondern ich lebe immer. Ich lebe auch meinen Traum. Ich bin immer noch Radsportler, natürlich jetzt, wenn ich dann mit so ein paar Oppas rumfahre oder mit so ein paar etwas übergewichtigen Einsteigern oder eben auch mal mit ein paar Cracks, die an einem langen Berg auch deutlich schneller hochfahren könnten als ich, dann ist das aber so total unterschiedlich. Und das liebe ich einfach. Ich habe mit Menschen zu tun. Ich bin mein eigener Herr. Und das ist Casa Ciclista. Das ist Radsport beim Radprofi zu Hause. Ist ungefähr so, als würdest du Urlaub machen bei Sebastian Vettel direkt an der Kartbahn. Könntest jeden Tag mit ihm Kart fahren und er zeigt dir die ganzen Tricks. Abends kocht er für dich und erzählt ein bisschen oder zeigt mal ein paar alte Videos. Also das ist einfach für Radsportbegeisterte, glaube ich, eine ganz tolle Nische.
Klingt nicht verkehrt. Und irgendwie klingt es auch nicht so, als wäre das so richtig Arbeit für dich.
Also der Job an sich, ich bin dann vom 1. Februar an bis 10. Mai, dann habe ich eine Woche, die Woche vor Ostern habe ich dann frei, dann sind wirklich nur Family und Friends da und ansonsten habe ich halt Campwochen, also sonntags Anreise, samstags Abreise, ich kaufe ein, einmal die Woche mittwochs plus den Großeinkauf dann am Samstag. Ich bin Mechaniker, ich koche jeden Tag ein Drei-Gänge-Menü, ich mache morgens Frühstück für die Leute. Also das ist schon, und ich fahre halt 4, 5, 6 Stunden Fahrrad. Also das ist schon von morgens 7 bis abends 11 nonstop, vielleicht mal eine Viertelstunde.
Es ist schöne Arbeit.
Es ist schöne Arbeit. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit, ja, ganz genau.
Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, dass das Quiz sich auch nicht anfühlt wie Arbeit.
Nee,
hoffe,
macht voll Spaß.
Dass das Spaß macht. Ja. Wir gehen weiter in die Halbzeit.
Halbzeit.
So, es wird ein bisschen schwieriger. Dafür bekommst du jetzt aber auch 4 Punkte pro richtige Antwort. Es sei denn, du hast gar keine Ahnung, dann kannst du einen 50-50-Joker nehmen und kannst dir 2 falsche Antwortmöglichkeiten wegstreichen lassen. Denn diesmal ist es so ein bisschen Wer wird Millionär-mäßig. Ja? Wir haben eine Frage, 4 Antwortmöglichkeiten und eine ist natürlich logischerweise nur richtig. Solltest du diesen 50-50-Joker benutzen, dann gibt es nur 2 Punkte anstatt 4. Ja?
Verstanden.
Also, wir haben festgestellt, du bist erfahrener Radsportler, lange Karriere hinter dir. Und natürlich ist auch beim Radsport, bei euch vielleicht noch nicht früher so, aber die Ernährung spielt dann doch eine gewisse Rolle. So, meine Frage. Wann sollte ein Radsportler damit beginnen, Kohlenhydrate während eines mehrstündigen Rennens zuzuführen? Ja, also kann jetzt auch eine mehrstündige Ausfahrt, Trainingsausfahrt sein. So, A, direkt von Beginn an. B, nach 30 Minuten, C, nach 60 Minuten oder D, nach rund 90 Minuten?
Also die letzten 2 kann ich schon mal ausschließen, weil so nach einer Stunde ist ein bisschen spät. Habe ich jetzt immer noch für die letzten 2 ein 50-50? Naja, also grundsätzlich...
grundsätzlich gar nicht schlecht, das hat noch keiner gefragt. Finde ich sehr interessant.
Ja, aber nee, im Grunde... Direkt vorher ist natürlich auch, also was wir früher zum Beispiel oder was man auch in Studien schon mal gemacht hat, vor einem Zeitfahren nimmst du, jetzt sag ich jetzt mal ein Powergel, ja. Nimmst es in den Mund, du schluckst es noch nicht mal runter, sondern nur durch das Süße, da kommen halt die Vernetzungen im Hirn, die sagen, boah, da kommen jetzt schon Kohlenhydrate. Also ich habe ganz oft an der Startlinie, guckst du dann nochmal so ins Trikot, was habe ich denn alles drin, dann suchst du, wir hatten da natürlich nicht nur Riegel und so Zeugs, wir hatten dann auch mal ein Stück Kuchen, also so einen trockenen Kuchen mit ein bisschen Philly drauf, also Philadelphia-Käse, Marmelade. Und ich sage, oh, das jetzt in einer Dreiviertelstunde, wenn das richtig warm ist, so irgendwie und zerbröckelt, dann habe ich das auch schon mal auf der Startlinie gegessen. Das würde ich aus eigener Erfahrung sagen, einfach am Start. Desto früher es drin ist, desto besser, weil gerade die Produkte, die jetzt hier auch auf dem Tisch liegen, die sind ja auch extrem leicht verdaulich. Also ich nehme den 50-50-Joker nicht, ich spiele jetzt einfach mal so am Start, wobei ich grundsätzlich eigentlich für die halbe Stunde tendieren würde, weil damit man, aber ich sag einfach am Start direkt rein und dann.
Aber dann gehst du auch mit so einem Völlegefühl am Start.
Moment, völlig, ich esse ja keinen Teller Nudeln. Ich nehme ein Gel oder esse hier 2 von den Powerbar Gel-Shots. Also das ist ja jetzt nicht Ernährung, aber wenn du jetzt ein guter Günther Jauch gewesen wärst, würde ich jetzt umschwenken auf die 30 Minuten. Aber vielleicht willst du mich ja auch nur.
Das weiß ich ja nicht. Also ist es, ne? Ich möchte dich überhaupt nicht verunsichern, in keinster Weise. Ja?
Also kommt auf die Ausdauerbelastung an. Wenn ich jetzt natürlich einen 10.000 Meter Lauf habe, der ist, wenn du ein guter bist, in 27 Minuten zu Ende, dann solltest du das alles vorher drin haben. Wenn ich jetzt aber eine Tour de France Etappe fahre, die 6 Stunden geht, dann ist das egal, ob ich nehme mein Gel auf der Startlinie, dann kann ich auch den Müll entsprechend entsorgen.
Also direkt von Beginn an?
Direkt von Beginn an.
Gut, hören wir mal rein. Die Antwort nicht von mir diesmal, sondern von unserem Nutrition-Experten Philipp Rauscher.
Richtig ist A, direkt von Beginn an. Bei mehrstündigen Rennen sollte direkt von Beginn an mit einer Kohlenhydratzufuhr gearbeitet werden. Ziel ist es, die eigenen Kohlenhydratspeicher der Muskeln so lange wie möglich zu schonen. Speziell bei Rennen werden oftmals mehr Kohlenhydrate verbrannt, als über die Nahrung zugeführt werden können. Entsprechend sollte das Defizit aus Verbrauch und Nachschub vom Start an so gering wie möglich gehalten werden. Je länger das Rennen und je höher der Kohlenhydratverbrauch, desto wichtiger ist es dann außerdem, den Magen-Darm-Trakt bereits im Training auf die hohen Kohlenhydratmengen vorzubereiten.
Boom! 4 Punkte.
Ich sehe ein zufriedenes Gesicht gegenüber von mir. Ja,
ja, es gibt halt so Sachen, ich fahre auch schon mal los, habe dann um, weiß ich nicht, 9 gefrühstückt auf Mallorca, wir fahren um 10:30 los und das Erste, was ich dann esse, ist nach 60 Kilometern auf der Mittagspause, weil da kommt ja nicht auf Leistung an, da fahren wir wirklich im absoluten Grundlagenbereich, gerade wenn du Einsteiger hast, die fahren dann nochmal ein bisschen langsamer, aber das ist letzten Endes egal und die Erklärung war schon sehr logisch.
Ja. Und ich meine, du hast das ja auch vorher schon eigentlich völlig richtig erklärt. Wie eigentlich immer, sehr langweilig mit dir, wirklich, du weißt ja alles.
Ich kann ja gehen. So.
Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wir haben noch ein bisschen was. Ja. Wir haben vorhin schon über körperliche Belastungen gesprochen im Radsport, die sind relativ hoch. Du hast auch schon dieses böse D-Wort in den Mund genommen, Doping. Es ist halt ein Thema, war zumindest vielleicht ein Thema. von außen betrachtet, wenn man sich nicht intensiv mit Radsport beschäftigt, wäre man geneigt zu sagen, ja gut, die sind ja eh alle gedopt. Ne? Also wenn man jetzt schaut, Lance Armstrong irgendwann Geständnis gemacht, Jan Ullrich, Erik Zabel, wie sie alle heißen. Ist es wirklich so?
Na, grundsätzlich, die gesagt haben, sie haben was genommen, die werden das auch getan haben.
Aber das waren ja fast alle.
Ja, aber wenn du mal jetzt schaust, der Fuentes-Skandal, das war halt das Ding, was damals aufgeflogen ist. Es gibt eine Liste, die liegt auch irgendwo bei einem Notariat, für den Fall, dass Eufemiano Fuentes was zustoßen sollte. Dann werden diese Namen auch sicherlich alle veröffentlicht. Es gab 200 Namen. Mhm. Man hat 53 Namen genannt, alles Radsportler. Mhm. Und alle anderen waren definitiv keine Radsportler, auch das ist bekannt. Und da spricht man halt von Wintersportlern, von Fußballern, von Tennisstars, von Zehnkämpfern, Leichtathleten. Und das war schon in gewisser Weise ein Messen mit zweierlei Maß. Aber grundsätzlich kann man auch für die heutige Zeit das nie ausschließen. Grundsätzlich haben wir, ich sage jetzt extra wir im Radsport, ich bin jetzt kein Radsportler mehr, weil ich fahre halt unheimlich gerne auch Rennrad, sicherlich das engmaschigste und ich sage kompletteste Kontrollsystem mit Quartalsblutkontrollen, wo Parameter dann auch offengelegt werden. Und ich glaube einfach in der heutigen Welt, überall da, wo man richtig gut Geld verdienen kann, da ist auch irgendwo ein Türchen für Beschiss. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass vielleicht auch irgendwelche Hobby-Marathonläufer, nur damit sie einmal unter 4 Stunden laufen, sich Schmerzmittel oder andere Sachen reinpfeifen, ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und solange in den Chefetagen vor irgendwelchen wichtigen Meetings noch Koks gezogen wird, wer hat ihn nicht gesehen, den Wolf of Wall Street, dann kann man das nie ganz ausschließen. Aber das Kontrollsystem ist sehr engmaschig. Mhm. Und ich glaube auch, die heutigen Fahrer, die haben eine ganz andere Mentalität auch mit dem Umgang damit, weil sie wissen auch genau, ein Vergehen und dann bist du weg. Mhm. Und dann ist dein Job weg. Und meistens haben Radprofis nicht unbedingt gelernt oder was studiert. Guillaume Martin, der hat Philosophie studiert, hat geile Bücher geschrieben, die ich beide gelesen habe. Ist dann wohl eher die Ausnahme. Aber du wirst halt dann relativ jung auch. Kommst du auch in Fördermaßnahmen rein, bist vielleicht Mitglied der Nationalmannschaft und dann wirst du auch schon ganz jung und früh von großen Teams rekrutiert, die halt an dich glauben und dann verdienst du natürlich auch mit 19, 20 schon mal ein ordentliches Geld, wahrscheinlich so viel wie ein Drittliga-Fußball-Nachwuchs da, aber grundsätzlich muss ich sagen, du weißt halt, wenn du es machst und auffliegst, dann bist du weg und das ist, glaube ich, schon eine relativ große Abschreckung.
Du warst in den 90er Jahren Profi, so die, ich nenne es jetzt Blütezeit des Dopings. Wie muss man sich das vorstellen? Also man wusste ja relativ sicher, dass es das gibt, logischerweise. Und du wusstest doch aber auch, wenn ich es nicht mache, dann habe ich ja eigentlich gar keine Chance.
Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn du jetzt mal die Kategorien siehst, also Bergfahrer, da hast du Watt pro Kilogramm, das war in den 90ern nicht so, dass das so ausgereift war, also mit den, dass du noch mehr abnimmst und dann gleich viel Watt und genauso schnell zu fahren, aber auf einer Bergetappe, Bergankunft Alpe d'Huez, die letzten 45 Minuten steil berghoch, da würde der Gedopte vor dem Ungedopten immer oben sein. Mhm. So, ich war jetzt zum Glück auch Sprinter, das heißt um eine Minute 19 den Berg hoch zu sprinten, um das Bergtrikot zu holen oder auch im Etappenziel zu gewinnen. Das sind natürlich viel mehrere Faktoren. Du hast eher Schnellkraft, du hast Maximalkraft. Also ich habe in meiner ganzen Karriere auch während der Saison immer noch Krafttraining gemacht, in den Pausen zwischen den Rennen. Und da hast du natürlich auch Fahrtechnik, Fahrkönnen, also so ein bisschen Behende auf dem Rad, das richtige Hinterrad auch zu erwischen, den Sprinterzug zu haben. Das sind schon ganz andere Faktoren. Und ich sag mal, um einen Sprinter jetzt muskulär aufzuzüchten. Dazu bräuchte man Anabolika. Anabolika, die sind grundsätzlich, ich glaube, Jahrzehnte nicht, aber monatelang nachweisbar. Und deshalb ist das eigentlich, wenn man sich auf seine eigene, auf sein eigenes Können und auch seine eigene Einstellung beruft, dann ist das auch nicht immer für alle ein Thema. Für viele sicherlich ja. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, du merkst ja schon an meinem Punktestand. Ich habe
Hast du heute Morgen auch ein bisschen was genommen?
Genau, oder? Genau. 2 Tassen Kaffee. Nee, aber grundsätzlich ist das auch eine Einstellung und auch eine Frage, was ist Power Brains? Was hat man im Brain? Mhm. Und ich weiß halt auch, wenn ich denn dann irgendwas nehme, so für eine 67er Corvette gibt es vielleicht noch irgendwo einen Vergaser, einen Zylinderkopf, aber für einen 67er Wüst, meine neue Leber und eine neue Niere, die wirst du nicht so schnell finden. Und deshalb glaube ich einfach, dass jetzt die Gefahr auch deutlich weniger ist in der aktuellen Generation. Aber auch das über einen Kamm zu scheren, die haben ja alle was genommen, das ist auch total einfach. Und klar, wenn meine größte sportliche Leistung ist die Einkaufstüten in den dritten Stock zu tragen, mit einer Tüte Chips zu holen, eine Cola und vor die Tour de France zu setzen und sagen, ja, die sind ja alle gedopt, sonst geht das ja gar nicht, dann ist auch die Betrachtungsweise eine ganz andere. Aber die Sportart Radsport, die ist schon extrem hart. Und das wäre so, als würde man eine Fußball-WM an einem Wochenende spielen. Machst du drei Vorrundenspiele freitags, morgens, mittags, abends. Dann machst du Achtelfinale, Viertelfinale, machst du dann samstags. Und Sonntag dann Halbfinale und Finale. So, wenn die immer in die Verlängerung müssen, sind das 12,5 Stunden Fußball. Also wir sind schon 12,5 Stunden in 2 bis 3 Tagen gefahren, mal beim Giro, lange Bergetappen. Die würden die ja gar nicht schaffen. Die wären ja am zweiten Spiel, könnten ja schon nicht mehr. Und das ist immer ein schöner Vergleich, wenn ich sage, die brauchen einen Monat, um 12,5 Stunden Fußball zu spielen. Natürlich ist der Sport auch hart und ganz anders als früher mit Kleines, Dickes Müller.
Der dann, es hat sich schon ein bisschen verändert, das stimmt schon.
Die Jungs sind schon sehr athletisch drauf und das ist auch gut so. Aber grundsätzlich, ja, das Schöne am Radsport, glaube ich, für mich auch, wenn du so eine Bergetappe fährst, die Fans sind halt ganz nah dran. Mhm. Also jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt fahre, dann gibt es nicht mehr so viele Fans.
Jubelt niemand mehr an der Seite, komisch.
Ja, so ab und zu mal so ein paar, aber das sind dann Radsportfans im Allgemeinen und die würden dann wahrscheinlich auch den Opa hinter mir anfeuern. Also das ist dann... ist einfach schön und du bist halt draußen unterwegs, mal in den Bergen, mal Frankreich, Italien, Spanien oder eben bei uns in Deutschland in den schönen Mittelgebirgen.
Und ich kann garantieren an der Stelle, der Wüst ist sauber. Ja, wir haben zusammen gefrühstückt heute Morgen. Es wurde wirklich nur, keine Doping-Substanzen wurden eingenommen. Das kann ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wir machen weiter. Frage Nummer 2, Protein. Ja, Frage Nummer 2 der Halbzeit. Warum müssen auch Ausdauersportler unbedingt auf eine ausreichende Proteinzufuhr achten? Oh, guck mal, ohne Auswahlmöglichkeit. Okay, was hättest du denn da anzubieten?
Also ich würde grundsätzlich sagen, weil Proteine natürlich auch der Treibstoff für die Muskeln sind und eine Muskulatur, die braucht man natürlich. Und die braucht halt Proteine, um zu wachsen, wenn man halt jetzt die Muskulatur trainieren will oder auch um sich zu regenerieren. Und wer keine Muskeln hat, der kann auch kein toller Ausdauersportler sein. Es sind natürlich andere Muskelfasern beim maximalen Krafttraining, aber grundsätzlich Proteine. Und das Gute an Proteinen ist, das einfach so mal als Background für alle, die vielleicht sagen, oh, ich will mal ein bisschen abnehmen oder so. Also wenn du 100 Proteinkalorien zu dir nimmst, dann braucht der Körper schon mal 30, um die zu verarbeiten. Also hast du nur noch 70. Und bei Kohlenhydrate ist das nur knapp unter 100%. Also Kohlenhydrate liefern deutlich mehr Energie, aber Proteine sind halt die besseren. Also mal die Nudeln weglassen und dann noch ein extra Stück Fleisch oder für die Veganer von mir ist ein gebratenen Tofu oder was es da alles so gibt.
Okay, ich lese dir trotzdem die Antwortmöglichkeiten vor, darf sich trotzdem festlegen. Um möglichst viel Muskeln aufzubauen, weil jeder Proteinshakes trinkt, weil auch beim Ausdauersport Proteine verbrannt werden, oder D, weil höhere Proteinmengen die Ausdauer verbessern.
Nee, also Ausdauer verbessern ja nicht. Also wie gesagt, dann bleibe ich halt dabei, also weil die Muskeln Proteine brauchen und ohne Muskeln kein Sport.
Also um möglichst viele Muskeln aufzubauen, A.
Und das, B war?
B war, weil jeder Proteinshakes trinkt und C, weil auch beim Ausdauersport Proteine verbrannt werden.
Oh, boah, werden die verbrannt. Fett wird verbrannt, Kohlenhydrate, Proteine, die werden gebraucht, aber verbrannt.
Ja, du hast ja eh schon die Antwort eigentlich gegeben. Deshalb,
also log ein.
Also loggen wir A ein, um möglichst viel Muskeln aufzubauen. Wir hören mal rein, Philipp Rauscher gibt wieder die Antwort.
Richtig ist C, weil auch beim Ausdauersport Proteine verbrannt werden. Zwar spielen Proteine hauptsächlich eine Rolle beim Aufbau und der Regeneration von Geweben, wie zum Beispiel das Muskelgewebe, und weniger bei der Energiebereitstellung. Doch auch beim Ausdauersport werden Proteine verbrannt. Das ist zwar nicht viel, macht sich auf Dauer allerdings bemerkbar und muss ausgeglichen werden, um gut zu regenerieren und einem Muskelabbau entgegenzuwirken.
Tja, also wenn ich da mal, um dem Muskelaufbau entgegenzuwirken. Das heißt ja, also den Muskelaufbau. Und da sind wir ja eigentlich schon wieder bei A. Also die halbe Punktzahl müsste ich ja auf jeden Fall kriegen, weil das war ein bisschen schwammig als Antwort.
War schwammig? Jetzt geben wir so an Philipp weiter, ja?
Er kann mich auch gerne anrufen.
Okay, wir vernetzen euch da. Dann können wir da nochmal drüber diskutieren. In dem Fall muss ich hier leider, da steht jetzt...
Das ist schon okay. Ich will ja auch nicht so als Superstar rüberkommen. Weißt du, so Mr. Smart-Ass ist auch immer scheiße.
Naja, du bist schon, ist schon sehr gut. Wie wird man eigentlich Rennradfahrer? Also du bist in Köln aufgewachsen. Ich jetzt als Fußballmoderator, Reporter würde sagen FC, ne?
Sowieso.
Aber Ball war nichts für dich?
Ja doch, also ich habe natürlich auch Fußball gespielt, also in der Jugendzeit, erst auf der Wiese, dann beim Fußballturnier in der Schule, aber Radsport, ich habe rund um Köln gesehen, 1978 war das erste Radrennen, was ich, na 73 habe ich die Tour de France mal gesehen, aber da war ich halt noch 5 und fand das total cool. Die Werbekarawane war irgendwie viel spannender als die Fahrer, weil da kam einer im gelben Trikot, das war Luis Ocaña, und dann kam lange nix und 6 Minuten später der zweite und dann noch irgendwann so ein paar Leute und dann sind wir nach Hause zurück zum Campingplatz. Aber rund um Köln, das war halt so ein Rundstreckenrennen im Kölner Westen, wo ich gerade dann auch wohnte, 300 Meter weg, und dann gehst du natürlich gucken und dann, das war ein Hotdog-Kurs. Ein Hotdog-Kurs ist quasi sowas Langes, wo du 280-Grad-Kurven hast und zwischen den zwei Straßen irgendwie nur 20 Meter. Und da konnte man halt links gucken und rechts gucken und links gucken und rechts gucken. Und dann sind Kinder gefahren, die waren so ungefähr mein Alter, so 10. Und dann gab's dann die Glocke, letzte Runde, und dann auf der Gegengeraden gab's einen Sturz. Und dann sind da 7, 8, 9 hingefallen und die Räder ineinander verkeilt und der eine heulte. Und dann war einer mit einem blauen Trikot, der ist dann aufgesprungen, hat sein Rad aus dem Stapel rausgerissen, hat sich auf das Rad gesprungen, ist dann weitergefahren, dann wieder die 180-Grad-Kurve zum Ziel. Und dann fuhr der da mit blutendem Knie und volle Kanne ins Ziel gesprintet. Hat mich echt beeindruckt, habe ich gesagt. Boah, krass, ey, der ist ja hart, der heult nicht und der fährt dann volle Pulle weiter. Und die Woche später war in unserem Ortsteil Köln-Vogelsang, also 500 Meter in die andere Richtung, wieder ein Radrennen. Und mein Vater traf einen Freund. Und sagt, ey, Rolle, was machst du dann, hey? Ja, Minge Markus, der fährt Radrennen. Ja, und dann kam der Markus, der war so alt wie ich, dann durfte ich sein Rad mal ausprobieren. Und dann wollte ich halt Radrennfahrer werden. Und dann bin ich Radrennfahrer geworden. Also die Geschichte,
hat das gut funktioniert.
Die Geschichte ist natürlich auch lang, der Weg war auch lang und beschwerlich, aber grundsätzlich muss ich sagen, es ist halt schön, wenn man dann, ich sag mal so, Tour de France Etappensieg, klar, vorher auf dem Podium gestanden mit dem Bergtrikot, danach mit dem grünen Trikot, aber der Etappensieg, das war so dieser Kindheitstraum. Und wenn jetzt so Kinder hörst, die sagen, ah, ein Traum, ja, ich will irgendwann mal ein Lamborghini fahren oder ein Ferrari, das sind tolle Träume, und dann wird er irgendwann CEO, hat einen Haufen Kohle und kauft sich ein Ferrari. Aber es gibt halt Träume, die kannst du nicht kaufen. Du kannst keinen Ironman-Sieg auf Hawaii kaufen, du kannst dir keinen Tour de France-Etappensieg kaufen, und auch Elon Musk, der könnte sich keinen Wimbledon-Sieg kaufen, weil es eben Träume gibt, die man nicht kaufen kann. Ja. Und wenn die dann wahr werden, dann ist es eigentlich in dem Moment, wenn du ihn dann wahrgemacht hast, dann ist es egal, wie hart die Entbehrungen waren, wie viel nicht gegessene Fritten, wie viel verschmähte Partys, wie viel harte Trainingseinheiten bei schlechtem Wetter, wie viel auch mentale Rückschläge du haben musstest, weil du eben Ziele nicht erreicht hast. Aber dann fällt alles von dir ab. Und das ist so ein Gefühl, das ja, haben halt nur diejenigen, die diese Träume hatten und dann auch verwirklicht haben. Und das sind auf dieser Welt bei den 8 Milliarden, glaube ich, nicht allzu viele.
Nicht so wirklich viele. Du gehörst auf jeden Fall dazu. Und das Schönste ist doch, wenn man dann so auf die Zielgerade einbiegt, oder? Und man weiß, jetzt ist es dann gleich, jetzt kriegt man gleich den Lohn für diese harte Arbeit.
Ja, das stimmt. Also wobei, als Sprinter ist das ja auch ein bisschen anders gewesen.
Hast du gar nicht so viel Zielgerade, ja.
Also ich habe mal, 99 war das bei der Katalonien-Rundfahrt, da war im Herbst vorher war mein Sohn geboren, der Alex, und da war der gerade ein halbes Jahr, und dann habe ich dann irgendwie so eine Jecke-Ausreiß-Nummer gefahren mit einem Spanier, dem ich eigentlich nur sagen wollte, ich sage, ey, hör mal, da hinten haben ganz viele angehalten jetzt zum Pinkeln, und was attackierst du denn jetzt hier? Ja, und der fuhr aber einfach weiter, und dann bin ich halt einfach am Hinterrad mitgefahren, dann kam auf einmal der sportliche Leiter, hör mal, ihr habt jetzt 3 Minuten, was machst du denn jetzt? Ich sage, ja, ich fahre jetzt erstmal mit. So, und dann habe ich dann auch irgendwann mitgeführt. Und dann habe ich am Ende von 157 Kilometern, glaube ich, in der Ausreißergruppe, also zu zweit, die letzten 40 bin ich dann alleine gefahren, mit 19 Sekunden Vorsprung gewonnen vor dem kompletten Fahrerfeld. Es war auf so einer welligen Straße zwischen Tossa de Mar und Lloret de Mar und Blanes. Aber das war irgendwie ein Moment, dann guckst du nochmal nach hinten. Und dann hast du auf einmal Zeit, die du sonst nie hast. Und da habe ich mal richtig gefeiert. die letzten 200 Meter freihändig. Hier so diese Babyschwinge, weil gerade so als Sprinter ist halt dann sonst maximale Anspannung. Ja. Und dann nochmal das Rad nach vorne schmeißen, ja. Und dann guckst du links. Und dann weißt du auch manchmal gar nicht, weil das so knapp ist, hast du gewonnen oder nicht. Aber das war irgendwie, war nicht der schönste Sieg, aber ich glaube, das war der am härtesten verdiente. Also danach hatte ich irgendwie im Zimmer stundenlang Durchfall, und am nächsten Tag war ich total geschrottet, war erste Etappe, ich hatte nur das gelbe Trikot. Also habe ich gehört, sowas mache ich auch nicht mehr. Also so eine Jens-Vogt-Karriere, das wäre nichts für mich gewesen.
Okay, dieses Gefühl danach wollen wir dir jetzt nicht geben, aber vielleicht so dieses Gefühl, als du mit diesen 19 Sekunden ins Ziel gefahren bist. Wir versuchen das jetzt. Wir biegen nämlich auf unsere Zielgerade ein.
Alright.
Zielgerade.
Jetzt wird gepunktet, ja, weil jetzt kriegst du 6 Punkte pro richtige Antwort. Du musst schätzen, ja, und wir fangen wieder mit Proteinen an, da bist du stark, ja, habe ich gemerkt. Du weißt und wir alle wissen, Proteine, das ist ein lebenswichtiger Nährstoff und ein wichtiger Bestandteil in der Sporternährung. Täglicher Proteinbedarf liegt bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ja. Meine Frage, Wie viel Gramm Eiweiß sollte mindestens pro Mahlzeit enthalten sein? Schätzen.
Ja, ist klar, ist klar. 120 Gramm.
120 Gramm pro Mahlzeit.
Pro Mal.
Also wie viel Gramm Eiweiß sollte mindestens pro Mahlzeit enthalten sein? Und wir reden jetzt von einem durchschnittlichen Menschen. Das ist immer schwierig. Was ist ein durchschnittlicher Mensch?
Klar, also ein durchschnittlicher Profisportler ist schon was anderes als ein, als ein Bürohengst. Aber
zum Beispiel, nimm uns beide, ja. Und davon die Mitte, dann haben wir einen durchschnittlichen Menschen vielleicht.
Okay, dann würde ich mal sagen, pro Mahlzeit, dann kommen wir auf 80 Gramm.
80 Gramm?
Mhm. Lieber zu viel als zu wenig, weil zu wenig würde das wie lieber beim Tanken rein und läuft ein bisschen raus, als nicht mehr zur nächsten Tankstelle kommen.
Also ich sage nochmal, der tägliche Proteinbedarf liegt bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Sage ich nur nochmal. Und du bleibst trotzdem bei deinen 80 Gramm.
Ja, dann ist bei mir 75 Kilo, dann kannst du ja schnell hochrechnen, dann bist du so bei 110. So, wenn ich drei Mahlzeiten habe, dann nehmen wir 40. 36,5.
Ich logge 40 ein und höre, oder wir beide lauschen wieder Philipp Rauscher.
Pro Mahlzeit sollten mindestens 20 Gramm Protein enthalten sein. Das stimuliert die sogenannte muskuläre Proteinsynthese. Das heißt, der Proteinaufbau in den Muskeln wird gesteigert, was die Regeneration nach einem intensiven Training unterstützt oder bei einem entsprechenden Training und einer ausreichend hohen Energiezufuhr den Muskelaufbau fördert.
6 Punkte.
Guck mal, da waren die jetzt nett. Haben wir Punkte dafür gegeben.
Ja, das ist ja super. Ja, aber
was war deine favorisierte Proteinquelle? Oder ist es nach wie vor?
Ja, lecker. Also einfach ist natürlich Proteinpulver, wenn es dann halt lecker ist. Also ich kenne auch Proteinpulver vor meiner Profizeit. So als Juniorenfahrer, wenn du dann so im Kader bist, dann hast du, ja, so ein Proteinshake. Boah, das war so ekelhaft. Aber Proteinshake ist super, der ist auch leicht zuzubereiten. Machst ein paar Eiswürfel rein, dann löst er sich besser auf. Mhm. Er wird mit Wasser empfohlen, auch wegen der Kalorien. Ja, ich nehme natürlich gerne eiskalte Vollmilch, weil das einfach leckerer schmeckt. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr in der Lage, dass ich alles optimieren muss. Aber grundsätzlich, ein schönes Filetsteak. Sorry, Veganer. Ich kann ja jeder sein, aber dass ich das jetzt sage, aber ich esse lieber viermal im Monat hochwertiges Fleisch als irgendwelches Billy-Zeugs und grundsätzlich Bohnen. Schön gebratene Bohnen ist auch geil. Also ich koche sehr gerne, auch sehr kreativ, einfach mit dem, was da ist und dann Gewürze rein. Schmecken tut es halt irgendwann immer. Und wenn es mal so sein muss, ist nichts anderes da. Nimmst du auch Quark mit Thunfisch, Olivenöl, Pfeffer, Salz, wirst du auch mal satt.
Funktioniert auch, ne?
Funktioniert auch.
Ja, und du hast gerade gesagt, Vollmilch, ja, schöne, kühle Vollmilch. Da sind wir eigentlich schon auch bei der letzten Frage für heute. Es geht um Mikronährstoffe. Und zwar um Kalzium. Kalzium ist nicht nur wichtig für unsere Knochen, sondern auch für unsere Muskelkontraktionen. Ja? Und meine Frage ist, und da kommen wir jetzt zur Milch, wie viele Tassen Kuhmilch, und eine Tasse hat dabei 250 Milliliter, kann man mit wie vielen Tassen Kuhmilch kann man seinen täglichen Bedarf an Kalzium decken?
Den täglichen Bedarf kennen würde. Der Schätzfrage ist super, ich rate jetzt einfach mal wild. Also theoretisch meine Gegenfrage, aber man könnte das theoretisch. Man könnte das. Dann sage ich einfach so 11 Tassen als Kölner, würde ich sagen. Davon die Hälfte sind 5,5, nehme ich mal 6 Tassen.
6 Tassen? Weil wie viel in so einer Tasse ist, sagst du?
Ich wollte auch jetzt nicht mehr irgendwie so im Kopf hinten rechnen, komm, it's a game and it's fun.
Das könnte ich auch gar nicht. Es wäre viel zu schlecht in Mathe, um sowas auszurechnen. Also 6?
Ja, weil ich wüsste auch nicht, wie viel Kalzium jetzt in 250 Gramm oder Millilitern Milch ist. Deshalb schätzen.
Okay. Dann ist deine Antwort 6. Und diese Antwort ist diesmal
falsch.
Diesmal ist sie tatsächlich falsch, ja. Und ich habe dir diesmal auch richtig zugehört. Es ist die Hälfte tatsächlich. Also es sind 3 Tassen.
Echt? Nur?
Ja, also streng genommen sind es 3,17 Tassen.
Wie viele Tassen oder wie viel Kalzium hat denn eine Vollmilch?
Eine Tasse, also 250 Milliliter Milch, hat circa 315 Milligramm Kalzium.
Boah, krass.
Ja. Ja, also das heißt, wenn du dir so eine schöne kalte Milch reinhaust.
Vor allen Dingen, ich sag mal, so ein Powerbar-Shake, 3 Löffel, 300 Milliliter, passt genau. 2 Eiswürfel noch rein. Und dann hast du nicht nur die Proteine, sondern auch das Kalzium.
Ja.
Habe ich sogar noch was gelernt. Sweet.
Immerhin. Also ja. Konnten wir dir noch so ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dir. Wir rechnen jetzt mal ein bisschen zusammen. Wir gehen ins Cooldown. Wir haben genug gemacht
für heute. Yes.
Cooldown.
So. Und da ich jetzt schon häufiger gelernt habe, dass du besser in Mathe bist als ich, rechnen wir bitte zusammen, ja? Also wir summieren. 2 + 2 sind?
4.
4 + 4 sind?
9.
Fast. Das ist so, da wollte er mich wieder.
8.
Dann 8 und dann haben wir noch die 6 Punkte. Dann sind wir bei?
14.
14 Punkte.
Siehst du, pro Etappensieg bei den Grand Tours 1 Punkt.
Hast du absichtlich gemacht, ne?
Ja.
Nee, 14 Punkte. Zufrieden von 24 möglichen.
Ja, klar. Das, also ich sag mal,
und du hast ja mit Philipp Rauscher auch noch ein Hühnchen zu rupfen, ne? Das haben wir auch gelernt.
Ja, und in der Schule früher, weißt du, so die Hälfte richtig war eine 4. Das war schon nicht schlecht. Also ich hatte auch schon mal 3 Fünfen auf dem Halbjahreszeugnis, so in der 7. Klasse oder in der 6. war das, glaube ich, wenn du so als Junge halt mit 13 keinen Bock hast.
Aber du hast Abi gemacht, ne?
Ich habe Abi gemacht, ein zweisprachiges Abi, Französisch und Deutsch. Hätte also an jeder französischen Uni ohne Sprachtest studieren können. Ja. Aber ja. Dann bin ich dann doch Radprofi geworden.
Bist du doch Radprofi geworden. Und du hast als Powerbrain dieser Folge 14 Punkte erspielt. Das heißt auch einen Gutschein, einen Powerbar-Gutschein in Höhe von 14% für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Den findet ihr natürlich, den Code dafür, wieder in unseren Shownotes. Und diese Punkte gehen natürlich auch in den Sammeltopf von Powerbar. Denn es gibt ein schönes Sümmchen am Ende, was noch gespendet wird. Und du hast gerade schon gesagt, zweisprachiges Abi hast du gemacht. Du sprichst tatsächlich 7 Sprachen, wenn man Kölsch dazu rechnet.
Wenn du Kölsch dazu nimmst, dann kann ich was übersprechen.
Alles verrückt, ja, oder? Also Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch und Kölsch. Wie fließend?
Am fließendsten natürlich Kölsch, danach Deutsch, danach Französisch. Also ich würde mal sagen, wenn die zwei Muttersprachen natürlich 100% sind, dann Französisch so 90, Englisch 87, Spanisch 80. Und dann geht's schon runter. Also Niederländisch kann ich deutlich besser als Italienisch. Aber das Italienische, das hinkt halt immer so ein bisschen hinterher, weil ich nicht mehr in Italien bin. Ich bin nur noch in Spanien. Die beiden Sprachen sind so ähnlich.
Ja.
Also ich kann mit einem Italiener sehr gut sprechen, wenn der langsam spricht. Ich kenne viele Worte. Wenn ich dann seine höre, dann kommen die bei mir auch wieder zurück. Aber grundsätzlich, ja, gerade im Radsportzirkus, da ist halt ein multinationaler Schmelztiegel von Fahrern. Und gerade in den Teams auch. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da musste ich am Abendessenstisch dann für den Australier, der nur Spanisch und Australisch konnte oder Englisch konnte, und den Franzosen und dem Deutschen musste ich dann für den übersetzen. Das hält auch ganz im Kopf ganz jung, aber irgendwann ist es dann auch anstrengend.
Ich wollte mich gerade sagen, vermisst du diese Zeiten, Fahrerlager?
Ja, aber man kann eben nicht alles haben und die Quälerei vermisse ich auf gar keinen Fall. Also das Risiko als Sprinter sowieso nicht. Und wenn ich jetzt mal so mit dem Rad unterwegs bin, wir fahren mal ein bisschen zackiger und dann dann sage ich auch schon mal, wenn die Jungs dann berghoch auf volle Kanne fahren und dann sage ich, hört mal, ich guck mal am Willi, der ist hinten, der braucht meine Hilfe mehr als ihr, weil ich habe mich irgendwie für 3 Leben gequält. Und das war auch nötig, das war auch eine gute Schule fürs Leben. Aber grundsätzlich bin ich jetzt eher Genuss- und Schönwetterfahrer, weil ich müsste mal so um die 730.000 bis 750.000 Kilometer gefahren sein jetzt in meinem Leben. Und dann ist auch irgendwann mal gut.
Wenn du noch mal auf der Hochzeit deiner Karriere sein dürftest, ja, welche der 3 großen Rundfahrten würdest du gerne nochmal machen?
Also früher hätte ich gesagt die Spanien-Rundfahrt, aber die haben ja jetzt nur noch Bergankünfte und Berge. Also die werden eh alle 3 viel zu schwer jetzt für mich, aber dann würde ich vielleicht nochmal den Giro fahren, weil da gibt es das beste Essen.
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Antwort.
Ja, also die Vuelta war immer doch sehr, sehr viel entspannter, weil da nicht so ein Druck auch war, gerade als sie dann in den Herbst reingeschiftet wurde. Und da sind wir halt sehr häufig über auch relativ große Straßen gefahren. Also das war dann wirklich entspannt. Da fuhrst du 100 Kilometer gegen Wind auf einer 4-spurigen Straße. Dann kannst du hinten auch schon mal über den nächsten Urlaub mit deinen Sprinterkollegen quatschen. Und bei der Tour fährst du halt wirklich da diesen kleinen Route Michelin da aus der Michelin-Karte, die weißen und die gelben links, rechts. Da ist der Druck viel höher, da ist die Pressure im Fahrerfeld auch viel höher. Und ansonsten, ja, würde ich doch dann den Giro nochmal fahren und dann vor den Dolomiten aussteigen.
Ja, Marcel, alles erreicht im Leben. Finca auf Mallorca, dir geht's sehr, sehr gut. Wie geht's weiter mit Marcel Wüst? Irgendwas Verrücktes noch geplant?
Soll man nicht mal ein Everesting machen und so? Da hab ich bin irgendwann mal, habe ich so ein Ding organisiert während der Corona-Zeit für ein Kölner Nachwuchsteam. Da bin ich auch 4.444 Höhenmeter gefahren. Ich bin vor 3 Jahren auch für eine Charity 444,4 gefahren. Aber das würde ja alles gehen. Aber ich frage mich, warum? Ich brauche keine Beweise mehr. Lieber die Füße in den Sand mit einem Mojito und am nächsten Morgen dann früh aufs Fahrrad, um das auch wieder zu verstoffwechseln. Also grundsätzlich Balance wahren und einen klaren Kopf behalten. Ich glaube, wenn man das im Leben irgendwie hinkriegt, dann hat man schon verdammt viel gewonnen, ohne einen Sieg eingefahren zu haben.
Ich habe so viel gelernt in diesem Podcast, nicht nur über Ernährung, sondern auch fürs Leben. Vielen Dank, lieber Marcel. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hoffe dir auch.
Ja. Total.
Trotz deiner nur 14, nein. Spaß. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich kann euch sagen, die gerade zuhören, falls ihr selbst mal Ideen habt für Quizfragen zum Thema Sporternährung oder Feedback jeglicher Art loswerden wollt, schreibt das uns gerne oder kommentiert auf Instagram. Den Link dazu wie immer in den Shownotes. Und wenn euch Powerbrains gefällt, dann natürlich fleißig abonnieren und bewerten. Bis zum nächsten Mal bei Powerbrains. Wie sagt man auf Kölsch, wenn man Tschüss sagt?
Maradjot.
Maradjot, ne?
Maradjot.
Ja, dann Maradjot.
Schwenkt der Hut, Maradjot.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.